wird jetzt am Dienstag beginnt Shavuot gefeiert. Was haben jetzt Pfingsten und Shavuot gemeinsam miteinander zu tun? Ich erkläre einmal Shavuot. Das ist das Fest, wo gefeiert wird, dass Mose, also auf dem Berg Sinai, die 10 Gebote bekommen hat. Die jüdische Welt sagt das 10. Wort, also nicht die 10 Gebote. Und auch noch andere kostbare Weisungen für uns. Und das wird Shavuot gefeiert. Und erinnert euch an Jesus. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich werde euch den Tröster geben, den Heiligen Geist geben. Und dazu sammelt euch in Jerusalem. Kommt da zusammen. Ich halte mein Wort. Und dieser Augenblick war genau zu der Zeit, wo Shavuot gefeiert wird in der jüdischen Welt. Das heißt also das Gedenken daran, dass Mose von Gott das 10. Wort bekommen hat und viele Weisungen mehr. Bei Gott sind diese Dinge nicht zufällig zusammengestellt. Er hat sich was dabei gedacht. Weil er nämlich wollte, dass der Heilige Geist sein göttliches Wort uns in die Herzen schreiben soll. Und das feiern wir Pfingsten, wenn wir dran denken. Und weshalb waren auch so viele Leute in Jerusalem? Weil das ist ein Pilgerfest. Viele sind wiedergekommen nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Und deshalb war Jerusalem voll von Menschen, auch mit vielen anderen Nationen. Und deshalb war es so ein großes Ereignis, als der Heilige Geist auf die Apostel gekommen ist. Die Menschen herum haben es gesehen, sie haben es gehört an den unterschiedlichen Sprachen. Das ist der Augenblick, wo Gott gesagt hat, ihr bekommt weiche, fleischerne Herzen. Und mein Wort soll in eurem Herzen sein. Und ihr sollt mir ähnlich werden. Und ich möchte einfach auch nochmal den Ramadan aufgreifen. Es ist Gottes Wille, seine Liebe, dass sein Wort die Menschen erreicht und ihre Herzen erfüllen soll und sie verändern soll. Die Moslem betrifft es aber auch die Juden, die jetzt wieder am Dienstag anfangen, Shavuot zu feiern, die Jesus noch nicht kennen als ihr Messias. Dass sie wirklich erfahren, da ist jetzt auch Shavuot wieder ein wunderbares Fest, dass dieser Zusammenhang ihnen ins Herz kommt, eine göttliche Offenbarung. Gott hat uns seinen Geist gegeben für uns in unsere Herzen hinein. So, jetzt möchte ich aber anfangen, aber noch eine Geschichte vorweg. Vor einigen Wochen, warst auch auf dieser Veranstaltung bei eben EZA und auf dieser Veranstaltung wurde etwas über Jesus erzählt, was ich sehr berührend fand und was ich einfach mit euch teilen möchte. Wir wissen, dass Jesus für seine Jünger Rabbi war, es ist für uns jetzt natürlich auch, und dass er also jemand war, der lehrte. Und es war damals also so der Brauch, als Jesus lebte mit seinen Jüngern um sich herum, dass ein Rabbi im Sitzen lehrte und die Jünger waren dann um ihn, das war so üblich. Aber in der Synagoge stand derjenige, dem das Wort gegeben wurde oder wenn er auch aus der Tora vorlesen sollte. Und machst du das Foto? Und auch Jesus stand in der Synagoge. Das können wir also aus Lukas 4 entnehmen. Da heißt es, als Jesus nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Schabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Hinter mir seht ihr jetzt eine Schriftrolle. Das habe ich in Nazareth Village aufgenommen. Das ist so ein bisschen nachgebaut, dass man sehen kann, wie zur Zeit Jesu das Leben so war. Die Menschen laufen also auch so in den Kleidungsstücken rum zur Zeit Jesu. Man kann gucken, wie hat der Zimmermann damals gewerkelt, wie sah auch das Handwerkszeug dafür aus und wie lang die Arbeit war der Frauen, die Wolle zu färben und sie so hinzukriegen, dass man dann Kleidungsstücke daraus machen konnte. Und ihr seht einfach also auch, wie schlicht das alles gehalten ist. Auf dem Tisch liegt also die Tora-Rolle in der Mitte. Seht ihr das? Da ist das aufgerollte Papier. Und in dem Hintergrund, da seht ihr so Amphoren. Das ist also nicht irgendwie so nachher für die Dekoration des Gartens draußen gedacht, sondern also da kommen die Tora-Rollen rein. Wenn also nicht aus ihnen vorgelesen wird, werden sie also in Erfurt dort wieder in die Amphoren gestellt. Aber nochmal zurück, warum stand denn Jesus in der Synagoge? Es war der Ort, an dem man also zum Gottesdienst zusammenkam und man stand bei der Predigt aus Ehrfurcht vor dem Worte Gottes. Denn es war und es ist ein lebendiges Wort das uns Licht sein will, Nahrung. Fällt euch noch was dazu ein? Was möchte Gottes Wort für uns sein? Was soll Gottes Wort für uns sein? Fällt euch spontan noch was ein? Wegweiser, Licht auf unserem Weg. Genau. Und daran erkennt man einfach, es ist ein lebendiges Wort und dass Gott selber das Wort ist. Und das ist der Hintergrund, weshalb man also aus Ehrfurcht vor dem Wort dann in der Synagoge stand. Und wir ja auch, wenn wir die Predigt halten. Wir stehen. Ja, Nico hat es schon gesagt, der Mai ist so eine fantastische Jahreszeit. Es grünt und blüht in so einer unwahrscheinlichen Kraft. Also mich erfüllt das jedes Mal, dieses Schauspiel. Karge Erde und dann schießt das da raus. Und wenn jetzt noch Wärme und Regen dazu kommt, das Unkraut auch. Das ist natürlich wieder eine andere Seite für uns Hobbygärtner. Aber es ist eine unwahrscheinliche Kraft. Und mich erinnert das auch immer wieder daran, dass Gott uns aus der Schöpfung oft Beispiele gibt in der Bibel, damit wir einfach so ein bisschen verstehen, was er ausdrücken möchte. Und so wird auch viel in der Bibel ein Beispiel genommen, das also gerne von Bäumen auch berichtet wird. Zum Beispiel Psalm 1, das ist so ein ganz berühmter Vers, jeder kann ihn. Der, der mit voller Freude den Willen des Herrn tut, der ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr Frucht trägt. Also für mich ein Bild voller Sattheit und Lebensenergie und Lebensfreude. Dann auch ein Vers, Psalm 52, 10, ich aber wie ein Olivenbaum, der im Hause Gottes gepflanzt ist. Und auch ein Beispiel, die Palme soll nicht fehlen, Psalm 92, 13. Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon, denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt. Und das ist für mich so ein Bild von Kraft und Standfestigkeit. Aber alles, was ich eben gerade genannt hatte, sei es das Grünen, sei es das Früchtebringen oder auch sei es die Kraft, alles ist nur in und durch Gott möglich, dass wir es einfach nicht vergessen. In ihm müssen wir gewurzelt sein. Und in ihm müssen wir verankert sein. Und nur dann sind wir wirklich ein heiler, intakter Baum, der dieses alles bringen kann. Herrliche Blüten, Früchte und der wirklich feststehen kann, wenn die Stürme kommen. Das sind jetzt nur einige Baumbeschreibungen aus dem Ersten Testament. Ich möchte jetzt, Nico hat es auch schon angekündigt, mein Schwerpunkt ist heute eine Baumbeschreibung aus dem Zweiten Testament, nämlich der Olivenbaum, die Darstellung des Olivenbaums im Römerbrief. Aber bevor ich in diesen Text eintauche, möchte ich einfach nochmal an die Souveränität Gottes erinnern. Sie ist die Grundlage für seine Entscheidung, durch Israel der Menschheit Rettung möglich zu machen. Aus dem Volk Israel ist Jesus der Messias gekommen. Und Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken, aber wir dürfen seine Gedanken und Entscheidungen im Glauben ergreifen. Und der edle Ölbaum, der also im Römerbrief beschrieben wird, steht für diese Bundesgeschichte mit Israel und uns, den Christen, und damit eben halt für die Gottessouveränität. Deshalb erwähne ich das nochmal. Hinter mir seht ihr eine Skizze, die uns so ein bisschen hineinführen soll. Sieht im Moment sehr umfangreich aus. Ich möchte es auch ein bisschen vereinfacht euch näher bringen, aber guckt euch trotzdem so ein bisschen hinein. Aber wie gesagt, ich mache es ein bisschen einfacher. Ich möchte mich einfach mit den Wurzeln beschäftigen und da in der Mitte, wo ihr Jesus, den Namen Jesus seht, dass ich das einfach so ein bisschen vertiefe und einfach so ein bisschen das mit euch austausche. Und da fange ich jetzt auch an mit dem Wurzelwerk. Das Wurzelwerk, das sind die Väter der Heilsgeschichte mit Israel, also Abraham, Isaak und Jakob. Und ich erinnere daran, das hatte ich also in meiner letzten Predigt, dass Gott mit ihnen unauflösbare Bündnisse geschlossen hat. Das finden wir auch in 1. Mose 12, da sagt Gott nämlich zu Abraham, dass aus ihm ein großes Volk hervorgehen würde, dass er gesegnet sein würde, dass alle Völker der Erde durch ihn gesegnet sein würden und dass er auch ein Land von Gott bekäme. Und diese Zusagen haben also auch Isaak und Jakob erhalten. Deshalb ist das das Wurzelwerk. Einen Abschnitt möchte ich daraus herausnehmen, nämlich durch ihn werden alle Völker der Erde gesegnet sein. In diesen Bündnissen für Israel ist der Segen also für die Nationen, also für uns, wenn wir Jesus finden, mit eingeschlossen. Und diese Wurzel ist in Gottes Boden verankert. in Gott selbst, sonst funktioniert das nicht. Diese Wurzel trägt uns und soll uns Christen mit Nährstoffen versorgen, uns Kraft geben, wenn wir es zulassen und uns an die jüdischen Wurzeln zurückerinnern. Und das ist leider im Rahmen der ganzen Kirchengeschichte in vielen Bereichen in Vergessenheit geraten. Das Zurückerinnern an die jüdischen Wurzeln. Ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen Biologie bringen, weil im Römerbrief so viel von Einpfropfen die Rede ist. Ein seltsames Wort. Und in der botanischen Geschichte bedeutet das Einpfropfen, dass der eingepfropfte Zweig, das ist ein Edelreis, also ein etwas Edles, wird auf einen normalen Untergrund gebracht. Aber er behält trotzdem seine ursprünglichen Eigenschaften bei, dieser Edelreis. Das heißt also, wenn wir jetzt einen Jona-Gorett-Apfel nehmen und pfropfen den auf eine Bosskopfwurzel rauf, bleibt er trotzdem ein Jona-Gorett-Apfel. Aber die Nährstoffe, die bringt ihm die Bosskopf-Apfelwurzel. Und in der botanischen Welt ist es also so, dass etwas Edles auf etwas Normales gepfropft wird. Aber in der geistlichen Welt, in Verbindung mit diesem Römerbrief und dem Ölbaum, ist es so, dass etwas Wildes auf einen edlen Untergrund gebracht wird. Nun kommen wir zu dem Bibeltext. Römer 11, 16 bis 17. Denn wenn die Wurzel des Ölbaums heilig ist, dann werden es auch die Zweige sein. Und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Das geistliche Einpfropfen, dieses Besondere, ist nur durch Jesus möglich. Gläubige aus der ganzen Welt, die Jesus angenommen haben, werden von Gott in diesen jüdischen Ölbaum mit hineingenommen, also eingepfropft. Das bedeutet, geistlich ist das also für uns Christen und die Kirche so gültig. Ganz wichtig, und die Kirche. Wir sind wilde eingepfropfte Zweige in die Wurzel Israels und dessen Bündnisse und der Verheißung des Heilsplanes in Jesus. Es ist also Gottes Plan, dass wir Nicht-Christen in seinem Heilsplan mit hineinkommen. Und da die Wurzel jüdisch ist, ist es für uns Christen bedeutsam, dass wir die jüdische Identität des Ölbaums entdecken und lieben lernen und uns mit Kraft und Nährstoffen versorgen lassen. Aber wie kann das aussehen? Für viele ist es bestimmt ein fremder neuer Gedanke. Wie? Nahrung von der jüdischen Seite? Fragezeichen, Fragezeichen. Ein Beispiel wäre, dass wir als Christen die Chance nutzen, uns von messianischen Juden die Schrift auslegen zu lassen. Denn sie helfen uns, die jüdische Seite der Schrift eingebettet in Jesus zu entdecken, zu verstehen, neu gestärkt zu werden und um zu erfassen, dass wir zusammengehören, also eine Einheit sind. Das bestätigt uns auch Epheser 2. Lest ruhig mal, ich kann euch ermutigen, Epheser 2. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Aber lass uns weitergehen im Römertext. Was ist das nächste Foto? Was bedeuten die ausgebrochenen Zweige? Einige dieser Zweige wurden herausgebrochen und du, ein wilder Zweig, eingepfropft. Es ist einfach so, in dieser ganzen Zeit der Bundesgeschichte mit Gott und Israel gab es immer Juden, die nicht in einer Gottesbeziehung lebten und leben wollten und auch nicht glauben wollten. Und sie hatten sich einfach für das Leben im Fleisch entschieden. Diese wurden wegen ihres Unglaubens von Gott als Zweige aus diesem Baum herausgebrochen. Aber es wird ihnen zugesagt in Römer 11, 23, dass sobald sie sich von ihrem Glauben, in ihrem Unglauben abwenden, sie Gott wieder zum Ölbaum zurückbringt. Aber Gott hat auch ermahnende Worte für uns in diesem Bild. Du bist nicht die Wurzel. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingepfropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Gott sagt ja ganz deutlich, Christen uns nicht rühmen sollen, dass wir besser sind als die natürlichen Zweige. Jegliche Überheblichkeit, besser sein zu wollen als das erwählte Volk Israel, dem wir angeschlossen sind, ist völlig unangebracht. Wir haben die Zugehörigkeit zur jüdischen Wurzel als Geschenk empfangen und sollten das auch so leben und nicht vergessen. Leider hat die Kirchengeschichte ein dunkles Kapitel. Gerade auch Deutschlands Kirchengeschichte unter Hitler hat sich in vielen schuldig gemacht. Auf den Holocaust möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Dieses dunkle Kapitel, das kennt jeder. Aber wusstet ihr, dass alles Jüdische auch aus der Bibel und den Gesangsbüchern verschwinden sollte? Bei der Großkundgebung am 13. November 1933 wurde unter anderem beschlossen, erstens die Abschaffung des Ersten Testaments und die Entjudung des Zweiten Testaments. Dann die Beseitigung der jüdischen Theologie des Paulus, das betrifft gerade auch Römer 9 bis 13 ganz stark. Die Entjudaisierung des Kirchengesangsbuchs von jüdischen Begriffen wie Israel, Zion, Jerusalem, Halleluja, sogar das Wort Amen war da mit drin. Und umso größer war meine Freude zu lesen, dass der Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz sich einstimmig hinter die Erklärung der württembergischen Christusbewegung Lebendige Gemeinde stellt. Das ist jetzt gerade erst gewesen, vor ein paar Monaten. Und sich damit stellt, auch hinter Israel und die messianischen Juden stellt. Diese Erklärung trägt den Titel »Die Wurzel trägt dich«. Also genau auf das bezogen, was jetzt heute hier mein Thema ist. Also total aktuell. In dieser Erklärung wird deutlich ausgesprochen, Juden und Christen sind einzigartig miteinander verbunden. Die Erwählung Israels ist bleibend. Und wir Christen sind in den Bund Gottes mit Israel mit hineingenommen, aber behalten natürlich dabei Unterschiede. Es wird auch gesagt, die Kirche hat sich schuldig gemacht. Mit tiefer Beschämung erkennen wir eine Mitverantwortung und Mitschuld, heißt es hier, an den Verbrechen gegenüber dem jüdischen Volk und ein Versagen der Kirche in der Shoah des 20. Jahrhunderts. Weiter heißt es auch, wir erkennen den Staat Israel an. Und zum Schluss machen sie auch eine Stellungnahme zu den messianischen Juden. Sie sagen, es sind Menschen mit jüdischer Herkunft, die sich als Juden verstehen und zugleich Jesus als Messias erkennen und bekennen. Sie leben in der jüdischen Glaubenstradition und verbinden diese mit dem Glauben an Jesus. Und wichtig, in diesem Glauben sind wir miteinander verbunden. Auch in dem Bild des edlen Ölbaums. Und da wir mit ihnen verbunden sind, ist jede Ausgrenzung ihrer Person eine tiefe Verletzung. Ich komme jetzt zum Schluss, ihr Lieben. Was mir so wichtig ist, auf dieser Erklärung liegt Segen. Und es liegt auch ein Segen darauf, dass jetzt die Evangelische Allianz sich dazu entschlossen hat, dieses Schreiben anzuerkennen. Aber was mir so wichtig ist, das liegt nun auch an den Leitern, diese Gedanken in die Gemeinden zu tragen, damit dieser Segen weitergegeben wird. Es ist ein großes Gebetsanliegen. Es bedeutet nämlich wirklich Vervielfältigung von Segen in der Kirchenwelt in Verbindung mit unserem Erkennen der jüdischen Wurzeln. Unsere beidseitige Andersartigkeit, es ist ja nun mal so, aber auch von Gott gewollt, von uns Christen und Juden, soll uns zu einer Ergänzung sein. Es soll uns nicht trennen und befremden, es soll uns zu einer Ergänzung werden. Und ich finde, man kann es vergleichen mit dem Verhältnis so von Mann und Frau in der Ehe. Sie sind total unterschiedlich, aber sie sollen sich ergänzen und dadurch zu einer Einheit werden. Und der Olivenbaum ist von Gott als ein lebendiger, autarker, starker Organismus gedacht. Und die Baumkrone ist Jesus. Und das macht es so wunderbar. Und das ist das, auf das wir uns stellen. Und das, was es so lebendig macht und was uns auch verbindet. In Jesus, dieser vollen, saftigen, grünen Baumkrone, dürfen wir Christen und Juden zu einer lebendigen Einheit finden. deren Ziel es sein soll, der Welt das Heil Gottes zu bringen. Amen. Ich möchte kurz noch beten. Ja, danke, Herr, dass du es auf dem Herzen hast, dass du der Welt dein Heil zeigen möchtest und dass du Christen und Juden dazu gebrauchen möchtest. Und ich bitte dich einfach für die Leiter, die das jetzt alles gehört haben, der Hauptvorstand der Evangelischen Allianz, die Leiter, die dort waren, die dieses besprochen haben, die gesagt haben, ja, wir stellen uns dahinter. Ich bitte dich wirklich, dass in der geistlichen Welt etwas passiert, dass diese Leiter dieses mit hineintragen in ihren Gemeinden, dort wo sie sind, dass ein Aufbruch geschehen kann. Es ist etwas, was dir auf dem Herzen liegt, Herr. Weil du siehst nämlich schon die Zukunft, die Ewigkeit und du stehst zu deinem Wort und du stehst zu deinem Segen und du stehst zu deiner Liebe, du bist treu. Und das möchte ich einfach aussprechen, Herr, über dieses Schreiben und das, was daraus passieren kann, was an Vervielfältigung des Segens jetzt in die Welt hineingehen kann. Hab Dank dafür, Herr. Amen.